Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Raphael Kempermann und ja, ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Ich werde in diesem Video sprechen über das Gefühl, nicht dazuzugehören und vielleicht auch über dieses Unwohlsein, was wir empfinden, wenn wir unter anderen Menschen sind, über die inneren Stimmen, die in dem Moment vielleicht sagen, die anderen sind besser als ich und ich passe da nicht dazu, oder die anderen mögen mich nicht, oder die anderen sehen mich nicht. Aber auch über diese Stimmen, die vielleicht abwertend sind und sagen, die anderen sind halt zu blöd, die anderen sind zu laut, zu primitiv, zu dies, zu das. Das sind alles Mechanismen, die aus einer ähnlichen Quelle entspringen. Und ja, darüber werde ich sprechen. Wenn dich das interessiert, dann bleibe gerne jetzt hier und lausche.
Seelenscherben, der Trauma-Podcast von Raphael Kempermann.
Ich habe vor 2 Wochen schon mal ein Video dazu aufgenommen, zu dem Thema Ich gehöre nicht dazu. Und habe in dem Video dazu eingeladen, dass ihr mir eure Fragen stellen könnt. Und es kamen ja viele Reaktionen und viele Fragen, die mich erreicht haben. Und die möchte ich auch gerne jetzt hier beantworten. Also ich glaube, das habe ich zuletzt ja einfach zu selten hinbekommen, dass ich dann wirklich so ein bisschen konkreter auf das eingehe, was so von euch kommt. Und auch da nochmal die Einladung. Kommentiere gerne, ich lese das alles. Und versuche auch zu antworten. Zumindest so per Video. Also schriftlich schaffe ich das einfach nicht. Genau. Ja, vielleicht springen wir doch einfach mal direkt rein. Ich schaue mal gerade mal, ich hole mir gerade mal ein paar Kommentare hervor. Ich lasse die Namen jetzt mal weg. Es schreibt jemand. Seit 4 Jahren bin ich dabei, genau dieses Thema zu verarbeiten und umzudenken. Es sind Glaubenssätze, die es mir so unfassbar schwer gemacht haben. Neben tiefer Therapie und auch deinen Meditationen bin ich mittlerweile dabei, an mich zu glauben. Oh, das ist schön. Ich würde mich freuen über ein Video mit Tipps und Hilfestellungen, wie man sich am besten mit den Triggern und am aller und allem arbeiten kann, es auflösen kann. Und am besten damit im Alltag oder unter Menschen, damit man dann arbeitet. Sozusagen die Theorie und dann damit aufs Spielfeld geht. Ja, okay, also Thema Glaubenssätze. Das ist ein spannendes Thema. Ja, es sind Glaubenssätze, die uns in diesen Momenten erreichen und wir dann eben glauben, wir sind nicht würdig, unter anderen zu sein, oder wir sind irgendwie komisch, wir sind zu dies, zu das. Also es gibt ganz viele Glaubenssätze und Ausprägungen. Aber am Ende kommt es aus einer Quelle. Und was mir wichtig ist zu sagen, Glaubenssätze sind nicht einfach nur Gedanken, die halt immer mal wieder so auftauchen, sondern Glaubenssätze sind Überzeugungen, die wir haben. Und wenn ich von etwas überzeugt bin, dann ist es eben nicht nur ein Gedanke, sondern es ist eine Art und Weise, das Leben und die Welt zu betrachten. Und ich habe eine Gewissheit. Ich habe eine Gewissheit darüber, wie das alles so ist um mich herum. Und weil es mir eben gewiss ist, ist es nicht so leicht, einfach auszuschalten oder umzudenken oder das mit den Gedanken zu verändern. Also auch positives Denken wird nicht so einen Einfluss haben, dass sich deine Gedanken wirklich, also diese Überzeugungen wirklich verändern. Und das hat einen körperlichen Hintergrund. Also in dieser Zeit, zu der diese Glaubenssätze entstehen, machen wir ja, und das ist in der Kindheit, da machen wir eben genau diese Erfahrungen, dass wir nicht dazugehören, dass Mama sich nicht wirklich interessiert oder dass Mama oft emotional nicht erreichbar ist oder dass Papa nie da ist. Und das sind für uns als Kinder sehr schmerzhafte bis hin zu lebensbedrohlichen Situationen. Also nur mal um ein Beispiel zu geben, früher wurden Babys, hat man die ausschreien lassen. Das war eine Methode, ja, um Kinder sozusagen zu erziehen, dass sie eben nicht immer, dass die lernen, auch Ruhe zu geben, ja, und dass die lernen, alleine einzuschlafen und so weiter. Dann war die Theorie, okay, man lässt die Kinder ausschreien und irgendwann hören die auf. Und das ist auch so, irgendwann hören die auf, und zwar deswegen, weil die in eine Schockstarre verfallen, weil das ein Überlebenskampf ist, der sich da abspielt. Also wenn du hundertprozentig abhängig bist davon, dass da Menschen sind, die dich versorgen, die auf dich aufpassen, die dich nähren, die dich pflegen, die dich lieben, wenn die plötzlich nicht mehr da sind und du dir das nicht erklären kannst, weil das können wir nicht in diesem Alter, wir können das nicht verstehen, wir spüren nur, ich brauche etwas ganz dringend und ich bekomme es nicht. Und das löst Todesangst aus. Und was im Körper passiert ist, dass es eine Überforderung gibt, zuerst im sympathischen Nervensystem. Ja, also wir wollen etwas machen, wir kommen in Bewegung, wir werden wahrscheinlich noch mehr schreien, es wird dringlicher. Das ist ja, sympathische Nervensystem ist dieses Fight-Flight-Modus. Und wenn dann keine Reaktion darauf folgt, wenn da niemand mehr ist, ja, dann übernimmt das parasympathische Nervensystem, der dorsale Vagus, und wir kommen in eine Schockstarre. Und das ist eine Form von Resignation. Und in diesem Moment schaltet unser System ab. Und das hat man zum Beispiel auch, wenn man einen Unfall hat oder schwere Übergriffe erlebt oder so, dann gibt es diese Schutzfunktion im Körper, die eigentlich einen schützenden, also ja, Schutzfunktion, einen schützenden Charakter hat. Da möchte ich jetzt nicht so weit ausholen, aber das ist, was das Kind erlebt, es erfährt Todesangst. Und das bleibt in unserem Nervensystem gespeichert. Also diese Übererregung oder diese Erstarrung, das bleibt als Abdruck, als körperliche Erinnerung in uns gespeichert. So, und das heißt, vor allem dann, wenn wir solche Situationen wiederholt erleben, wenn unsere Bindungspersonen, Bezugspersonen uns nicht das geben können, was wir brauchen, nicht die Aufmerksamkeit, nicht die Liebe, nicht die Verpflegung, nicht die Zeit, nicht das Interesse und so weiter, nicht das Vertrauen. Wenn solche Kernbedürfnisse nicht erfüllt werden und das wiederholt, dann ja, setzt sich das in unserem Körper fest. Und unser Nervensystem lernt dazu und will uns einfach beschützen vor diesen schmerzhaften Erfahrungen. Ich glaube, so könnte man es auch sagen. Das ist eine Schutzfunktion und wir wollen vermeiden, dass halt wir diesen Schmerz wieder fühlen. Und das bleibt ein Leben lang. Ja, also wenn du das Gefühl gemacht hast, oder wenn du die schmerzhafte Erfahrung gemacht hast und die öfter gemacht hast als Kind, dass du ja nicht dazugehörst oder dass man sich nicht für dich interessiert oder dass du falsch bist. Ja, und das kann sich durch scheinbare Kleinigkeiten einspielen. Also ich bin falsch, könnte ja zum Beispiel sein, wenn man immer wieder hört, du bist zu laut, du bist zu wild, du bist zu zimperlich, du bist zu dies, zu das. Und das prägt sich ein, und zwar nicht auf einer kognitiven Ebene, ne? Also wir wissen das nicht mehr in unserem Verstand. Es ist nicht der Verstand, der das so tief speichert, nicht das Gehirn, sondern das Nervensystem und der Körper. Und im Körper sitzt sozusagen die Erinnerung. Und immer wieder, wenn wir dann später als erwachsene Menschen in solche Situationen kommen, die uns triggern, also wo, ja, in diesem Beispiel jetzt, wo wir in eine Gruppe von Menschen kommen und es wird dieses Gefühl oder diese Situation sozusagen wieder berührt, die wir damals gemacht haben, dann aktiviert unser Nervensystem uns. Und das Erste, was dann passiert ist, dass eine körperliche Reaktion stattfindet. Ja? Das kann zum Beispiel sein, oder ist ganz sicher so, dass halt Stresshormone ausgeschickt werden, die eigentlich dafür da sind, uns zu aktivieren, damit wir handeln können. Oder in dem Fall, wenn es mehr in das Parasympathische geht, dass wir halt erstarren. Ja, und gar nicht mehr richtig präsent sind, dass wir irgendwie aussteigen im Kopf, dissoziieren. Und das wiederholt sich in solchen Momenten. Das heißt, der Körper reagiert unmittelbar, ja, viel schneller als unser Kopf reagiert. Ja, da wissen wir noch gar nicht, ne? In einem Moment ist alles gut. Unmittelbar passiert irgendetwas und wir merken, boah, ich fühl mich unwohl. Und wenn man in diesen Momenten noch die Zeit findet, wahrzunehmen, was passiert, und wenn man eine gute Körperwahrnehmung hat, dann wird man merken, dass es im Körper beginnt. Also ich halte die Luft an, mein Atem wird flacher, ich habe das Gefühl, mein Hals zieht sich zusammen oder mein Herzraum wird eng oder ich versteine im Bauch oder. Das sind solche körperlichen Empfindungen, das sind so körperlichen Reaktionen. Und diese körperlichen Reaktionen, die lösen Gefühle aus, wie Freude, naja, Freude eben nicht, sondern wahrscheinlich Trauer, Wut, Angst. Und dann erst beginnt es im Kopf zu arbeiten und diese Körperempfindungen werden sozusagen übersetzt in Gedanken. Ja, und wenn sich mein Hals zuzieht oder mein Herz zuzieht, und ich bin so geprägt, dann kommt als Botschaft, vielleicht die anderen wollen mich nicht dabei haben. Oder ich bin komisch, ich bin irgendwie anders. Kann zum Beispiel, das kenne ich auch von mir, kann passieren, dass ich mich wie so aus einer dritten Perspektive betrachte, ne, in einem Gespräch oder in so einer Gruppe. Und ich sehe mich dann so ein bisschen wie von außen und ich kann richtig mir zuschauen, wie ich mich dämlich verhalte. Also ich bewerte das dann auch so, ne? Und ich sehe, wie klug und gut die anderen alles machen und wie die sprechen. Ich bin eigentlich total mit mir selbst beschäftigt und habe so eine ganz, habe wie so eine Sicht von außen auf mich drauf und habe einfach das Gefühl, ich bin der letzte Otto und alles, was ich sage, ist peinlich oder ich bin dumm oder. Ja, das ist einfach schlimm. Das ist einfach richtig schlimm und ist schmerzhaft. Das habe ich sehr weit ausgeholt. Aber das jetzt zu Glaubenssätzen und zu dem Ursprung von Glaubenssätzen und dass das eben mehr ist als ein flüchtiger Gedanke oder ein wiederkehrendes Motiv in meinem Geist, sondern das ist tief verwurzelt in uns, im Körper. Ja, und du fragst jetzt auch, was kann ich denn jetzt so tun? Also Therapie, körperorientierte Psychotherapie, meine Seminare auch sehr gerne, komme gerne auch vorbei. Da arbeiten wir viel in diese Richtung. So, aber ja, ich will die Lanze brechen für Psychotherapie. Und da gibt es auch eine große Bandbreite. Ich bin ein großer Freund von körperorientierten Verfahren. Und auch von diesen neuen Bindungstrauma-fokussierten Verfahren, jetzt wie zum Beispiel NAM oder Somatic Experiencing. Ich halte viel von Gestalttherapie, bioenergetische Analyse, Bioenergetik. So die Richtung. Das können wir tun und da wird der Körper mit einbezogen und Ja, man erforscht einfach, was passiert in meinem Körper, wie reagiere ich wann. Ich weiß, dass viele Traumatherapeuten so eine Sache empfehlen, das ist so die Pause zwischen Reiz und Reaktion und Selbstregulationsmethoden. Also, ja. Ich denke, das kann man zum Beispiel auch versuchen. Also, wenn du in einer Situation bist und es passiert eben so etwas, dass du plötzlich dich ganz unwohl fühlst, und du bist da bewusst genug, dann kann es wirklich total hilfreich sein zu merken, was gerade passiert in dir. Also, was passiert mit deiner Atmung? Bei mir hat die Atmung total viel geholfen, dass ich also begonnen habe, darauf zu achten, ob ich den Atem anhalte oder ob mein Atem flacher wird. Und manchmal lief es auch ganz genau andersrum, dass ich gemerkt habe, mein Denken verändert sich. Also gerade eben war ich irgendwie noch ganz happy, so, und ich weiß nicht warum, aber plötzlich bin ich total anti, möchte mich am liebsten verstecken. Und das waren dann für mich so Momente, wo ich dachte, ey, warte mal, halt mal, irgendwas stimmt doch nicht, kann doch nicht sein, ist ja gar nichts passiert, was ist denn jetzt eigentlich? Und dann habe ich angefangen, auf meine Atmung zu achten und habe dann festgestellt, boah, ich atme kaum noch oder ganz flach und habe dann bewusst dagegen gesteuert, indem ich mir einfach mal einen ganz tiefen Atemzug genommen habe und darauf geachtet habe, tiefer zu atmen, vielleicht mich so ein Stückchen innerlich aus der Situation zurückbewegt habe. Ne? Atmen ist auch ja nichts, wo man jetzt so auf dich aufmerksam wird und denkt, oh Gott, was ist mit der Person los? Ne? Das ist ja nochmal so, auch nochmal schwierig, wenn man in der Verbindung ist mit Menschen, möchte man jetzt ja nicht irgendwas tun, dass man da völlig aus der Rolle fällt. Ne? Ich denke, da genau das will man ja auch vermeiden. Aber die Atmung. Ganz tief durchatmen, weiter tief atmen und sozusagen wieder so bei sich andocken, ganz raus aus der Situation oder so gut wie es geht. Und das kann eine Pause zwischen Reiz und Reaktion schaffen. Also Reiz, irgendein Trigger ist da, irgendwas triggert mich gerade, sind Menschen, die mich in irgendeiner Form erinnern an das, was ganz, ganz lange her war. Und meine Reaktion ist die, die ich damals so eintrainiert habe. Ne? Auch wenn es kein bewusstes Training war, das passiert alles unbewusst und autonom. Und das gibt mir so einfach ja, einen Moment Zeit, vielleicht auch analytisch die Situation nochmal zu bewerten. Ja? Das Problem ist, wenn wir in diesen Modus kommen, in diesen körpergesteuerten Modus, und wir sind dann überaktiviert oder erstarren, dann ist es eigentlich gar nicht mehr möglich, mit dem Kopf so gegenzusteuern, weil, also mit den Gedanken, weil ja, wir wie so eine Art Tunnelblick bekommen. Und da rauszukommen über die Gedanken ist dann extrem schwer. Das heißt Atmung. Und es gibt ja noch andere Selbstregulationstools, die man üben kann. Es gibt das Orientieren im Raum, mal umschauen, auch mal nach hinten schauen. Ist da hinten irgendwas? Bin ich gerade wirklich bedroht? Also, und ja, einfach mal schauen, aus der Situation für einen Moment rausgehen, umschauen, atmen. Es gibt auch diverse Klopftechniken, die man machen kann. Es gibt so Akupressurpunkte, das kann man auch relativ unauffällig machen. So, ne? Also man kann sich ja so ins Nagelbett reindrücken. Ich glaube, das machen auch, also mir kommt das auch so bekannt vor, ohne noch bevor ich das wusste oder kannte, mir kommt es so vor, als hätte ich das immer wieder auch mal gemacht, intuitiv in Situationen. Ne? Also ich kenne das, dass ich mich so drücke irgendwie. Das kann regulieren, dass man da herzhaft einmal reinkneift, sich selbst kneift. Ja, und da gibt es, könnt ihr gerne mal schauen, es gibt jede Menge Selbstregulationstools, kalt duschen, so in wirklich extremen Zuständen, ne, kann man jetzt nicht machen in so einer akuten Situation unter Menschen, aber na, so Dinge, so Filme können natürlich auch zu Hause mal ablaufen. ja, so kann man gegensteuern. Wie die Sachen dann wirklich so, also was Erkenntnisprozesse betrifft, ich glaube, es ist so ein allgemeines bewusster werden. Immer bewusster werden. Körperempfindungen sind ein Riesenschlüssel, finde ich. Also üben, Körperempfindungen wahrzunehmen. Es gibt von Deb Dana ein schönes Buch. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, müsste ich jetzt gleich nochmal schauen. Aber da regt sie zum Beispiel zu einer Übung an, dass man jeden Tag so mehrfach bewertet, wo man sich sozusagen gerade befindet, in welchem Zustand, in welchem Modus. Also, und zwar aus dem Nervensystem heraus betrachtet, bin ich gerade in der Überaktivierung, ne? Und wie hoch bin ich da? Oder gehe ich jetzt bei mir eher in die Entspannung? Oder geht es vielleicht sogar in so eine Erstarrung und Dissoziation? Das heißt, kann man üben, einfach das deutlicher wahrzunehmen, was gerade passiert. Die Körperempfindungen an sich selbst, also immer mal wieder einen Tag über reinspüren, was nehme ich gerade wahr in meinem Körper eigentlich? Wie sehr bin ich in meinem Körper und was ist gerade, was passiert gerade? Und wir haben die ganze Zeit Körperempfindungen, aber wir sind da in der Regel nicht bewusst für. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in meinen Körper reinfühle, dann spüre ich, dass meine Füße kribbeln, da kommt ein Kribbeln in die Hände. Ich merke, dass mein Herz aufgeht. Es ist wirklich Körperempfindung. Es fühlt sich an, als würde irgendwas, wenn ich die Wahrnehmung auf meinen Körper richte, als wäre es hier noch so ein bisschen zugewiesen und als würde es jetzt irgendwie aufgehen. Dann spüre ich so eine schöne Welle über meinen Körper, über die Schultern. Mein Bauch ist ein bisschen, fühlt sich ein bisschen zu an, ein bisschen dicht. Ja, also so diese Art halt. Dann immer wieder auf die Atmung mal schauen und so. Ne? Also ich denke, so kann man das lernen. Und wenn man halt eine körperorientierte Therapie macht oder man macht Selbsterfahrungsseminar, wie auch meine kleine Werbung nochmal am Rande, dann regen wir auf so vielen unterschiedlichen Ebenen an oder werden angeregt, dass danach einfach ein hohes Bewusstsein da ist. Und ein hohes Bewusstsein heißt, wir nehmen plötzlich viel mehr wahr. Also wenn man viel Atemarbeit zum Beispiel macht, so erging mir das auch oder geht mir manchmal immer noch, wenn ich viel Atemarbeit mache, dann kriege ich einfach mit, wie mein Atem so läuft, also auch außerhalb der Atemarbeit, ja, in meinem Alltag. Ich habe einfach meine mehr Bewusstheit, ich nehme mehr wahr, ich bekomme es mit, wenn sich etwas verändert. Und so ist es auch mit den Körperempfindungen, ja. Genau, ja, war jetzt sehr ausführlich beantwortet. Wie spät haben wir denn? Mal schauen, ob ich jetzt nicht 23 Minuten. Ja, das ist ein Ding. Eine Antwort habe ich geschafft. Ich glaube, ich höre hier auch schon auf. Ja, weil oder vielleicht versuche ich gerade noch so ein paar schnell zu beantworten. Weil ich meine, damit wurde jetzt, glaube ich, schon auch, habe ich schon viel gesagt und viele der Fragen, die so da waren, drehen sich um dieses Thema. Also was ist das, wo kommt es her, was kann ich tun? Hier schreibt eine Frau, ich war kürzlich auf einem Seminar mit 100 Teilnehmern, wo ich scheinbar die Einzige mit diesem Thema war. Also ich fühle mich, als würde ich nicht dazugehören. Zumindest die es angesprochen hat und kein Feedback hörte, dass es anderen auch so geht. Das hat mich noch mehr in meiner Urwunde getroffen, zu denken, nicht dazuzugehören. Ja, das ist spannend, ne? Also, kann ich nur raten. Also, ich denke, ein Seminar mit 100 Teilnehmern, ich sagte mal, was ich mir vorstellen könnte. Ich denke, dass es dann einige gespürt haben, aber der Rahmen vielleicht doch zu groß war, dass man sich damit outet, sozusagen. Ja, und das, ja, ich weiß jetzt nicht, was das für ein Seminar war, ne? In der Regel ist es so, dass es vielen Leuten so geht. Das ist meine Erfahrung. Das haben viele Menschen, dieses Gefühl, nicht dazu zu gehören. Deswegen bin ich mir sicher, in so einem Seminar mit 100 Teilnehmern, dass da viele dabei waren, die ähnlich empfinden. Und denen es aber vielleicht so unheimlich war, das halt zu veräußern. Und dass es dich dann so trifft, es ist natürlich doof, ne? Das, Ist vielleicht aber auch eine Erinnerung daran, dass wir damit, ja, auch damit bewusst umgehen sollten. Also entweder weiß man, ich kann das hier mitteilen, und wenn die anderen so tun, als hätten die das nicht, dann ist es ihr Problem. Das heißt, man ist mit sich so im Reinen damit. Man weiß, es ist einfach so. Und das andere, ja, oder ich behalte es halt für mich und beginne in so einem geschützten Rahmen, das sozusagen zu üben und das so mitzuteilen. Oder in einem sicheren Rahmen, eben Therapie oder enger Freundeskreis, Arbeitskreis. Ja, ich zum Beispiel habe so Peer-Groups, da trifft man sich und ja, da ist man auf diese Weise miteinander, dass man ehrlich miteinander ist. Okay, und ich werde noch ein Video dazu machen, weil sind jetzt einfach die meisten Fragen nicht beantwortet und werde mich daran erinnern, auch da ein bisschen zügiger voranzuschreiten. Genau, was dieses Thema noch angeht, Markus und ich, denn hier, Markus kennt ihr auch aus dem Podcast, haben eine Arbeitsgruppe gegründet zu diesem Thema, die heißt Einfach Echt, oder? Oder ähnlich, das ist noch ein Arbeitstitel. Wenn du dich dafür interessierst, das ist Kleingruppenarbeit mit 8 bis 9 Menschen online. Wenn du dich dafür interessierst, da erste Schritte und Erfahrungen zu machen mit sich zeigen, Ehrlichkeit und was da passiert in mir und in der Begegnung mit anderen, was sehr heilsame Erfahrungen sein können, schau mal hier unten in der Videobeschreibung, findest du so einen Link, da kannst du deine E-Mail reintun und deinen Namen und sobald es erste Informationen zu den Gruppen gibt, wann, wie, wo, dann bekommst du die auch. Genau. Da möchte ich noch eine Einschlafmeditation empfehlen und zwar die vom jetzigen Sonntag mit dem goldenen Licht. Das ist eine wirklich schöne Meditation, nicht nur zum Einschlafen, sondern auch um diese inneren Ressourcen an diese anzuknüpfen und in Berührung zu kommen mit dem, was heil ist in dir. Genau. So, und wenn du meinen letzten Podcast gesehen hast, dann weißt du auch, dass hier draußen immer noch eine Baustelle ist. Die hat gerade wieder angefangen. Deswegen werde ich jetzt auch hier gerne beenden. Also vielen, vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen. Fragen gerne wieder unten reinstellen. Kritik, Verbesserungsvorschläge, Liebesbekundungen, Komplimente und das alles gerne unten rein. Also vielen, vielen Dank und hab einen wunderschönen Tag. Bis morgen.